Herzlich willkommen und schön, dass du hier einschaltest beim Lebe deine sanfte Stärke Podcast. Ich bin Lisa und ich begleite sensible, empathische Menschen auf ihrem Weg durchs Leben, damit du wirklich dein Leben leben kannst, ohne dich zu verbiegen. Denn du bist richtig so, wie du bist, mit deiner sensiblen Wahrnehmung. Und unsere Welt braucht dich. Hallo und schön, dass du wieder einschaltest hier beim Lebe deine sanfte Stärke Podcast. Mein Name ist Lisa Simon und ich begleite dich bei den Themen Grenzen setzen, deinen Selbstwert stärken oder auch herausfordernde Situationen bei der Arbeit oder eben im Leben meistern. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, Kathleen Janitschke. Sie ist inzwischen Spiegel-Bestseller-Autorin und vielleicht kennst du sie auch unter dem Namen die Mut-Mentorin, denn sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben zu dem Thema Krisen. Es heißt Hinfallen, Aufstehen, Strahlen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Kathleen heute hier ist und uns von ihrem Buch berichten wird. Und es wird natürlich um das Thema Krisen gehen, also herausfordernde Situationen, die oft jeden von uns irgendwann mal im Leben erwischen. Und gerade für feinfühlige, empathische Menschen sind das besondere Herausforderungen. Darum geht's heute und du kannst dich auf ganz viele Insights und auch praktische Tipps und Impulse von uns freuen. Jetzt aber herzlich willkommen, Kathleen. So schön, dass du da bist.
Ich danke dir, liebe Lisa. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch riesig, auch dass wir heute über dieses Thema Krise sprechen werden und eben über dein Buch. Und ich habe es ja gelesen und ich muss sagen, ich war auch mal in einer Krise, die mein ganzes Leben einmal auf jeden Fall sehr verändert hat. Es war eine Scheidung und sowas, was man sich halt nie vorgestellt hat, dass sowas kommt. Und ich hätte mir da sehr dein Buch gewünscht, das kann ich schon mal sagen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen werden. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch noch mal ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du als Mutmentorin? Was macht dich auch aus?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Kathleen, bin jetzt 46 Jahre alt, komme aus der Nähe von Berlin. Bin Mama, zweifache Unternehmerin, also ich habe ein kleines regionales Dienstleistungsunternehmen hier in Berlin mit ca. 40 Mitarbeitenden und bin Mutmentorin. Seit 5 Jahren arbeite ich in dem Bereich, im Coaching-Bereich und begleite Menschen im Grunde erstmal zu mutigen Entscheidungen und natürlich auch bei der Umsetzung. Ansonsten habe ich noch ein süßes Hundekind hier, passend irgendwie Angsthündin. Ja, die begleitet mich aber schon seit 7 Jahren. Also es war jetzt nicht zum Thema ausgesucht, sondern sie ist einfach auch meine Wegbegleiterin hier und hat mich vielleicht auch dem Thema so ein Stück weit mehr näher gebracht, dem Thema Mut. Ja.
Ja, toll. Also ich habe ja auch einen Hund, allerdings habe ich einen Opi hier. Wobei, wenn du sagst 7, dann ist sie ja auch schon mittendrin sozusagen.
Ich denke auch. Also ich weiß jetzt auch nicht, das ist so aus dem Tierschutz, mal schauen. Aber so 7 ist, sie ist zumindest jetzt schon ein bisschen gemütlicher geworden, genau.
Ja, ich kenne dich auch von Social Media. Da bist du ja auf Instagram als Mutmentorin auch unterwegs. Welche Menschen begleitest du denn oder in welchen Situationen sind denn diese Menschen, wenn du sagst, so bei mutigen Entscheidungen, worum geht es da meistens?
Ja, natürlich kommen diese Menschen nicht zu mir und sagen, Kathleen, ich möchte jetzt eine mutige Entscheidung treffen, sondern die stehen eigentlich wirklich im Leben vor so einem Wendepunkt. Ob sie zum Beispiel jemanden loslassen, also ich begleite sehr viele Menschen bei starkem emotionalen Schmerz, also von Liebeskummer oft oder eben unerfüllter Liebe oder auch so ein Stück weit das, was du beschrieben hast, zum Beispiel in einer Beziehung zu sein, aber sich da nicht mehr zu fühlen vielleicht auch oder eben im Bereich Scheidung, lasse ich mich scheiden oder nicht, gehen wir den Weg nochmal gemeinsam. Also oftmals gibt es immer erstmal diesen Punkt, wie geht es weiter? Und manche haben gar keine Chance gehabt, sich zu entscheiden, sondern da ist die Entscheidung einfach schon gefallen und sie versuchen irgendwie damit klarzukommen und merken einfach, sie kriegen es nicht hin. Also Menschen, die mit mir arbeiten, haben viele Dinge vorher ausprobiert und kommen dann immer erst, wenn sie so das Gefühl haben, jetzt möchten sie wirklich jemanden haben, der ihnen hilft und eine helfende Hand ausstreckt. Genau.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man möchte ja vielleicht auch erstmal das alleine irgendwie meistern und schaffen. Und ja, tatsächlich ist es dann so, wenn man jemanden an der Seite hat, geht es doch leichter. Und es ist einfach, ja, einerseits ja eine Entlastung und gleichzeitig öffnet sich da auch so ein Raum eben für ganz viele neue Möglichkeiten und Perspektiven, wenn man jemanden an der Seite hat.
Ich finde, das ist
Und
immer wie so eine Abkürzung, weißt du?
ja.
Also ich finde das auch, mir geht es ja auch so, dass ich prinzipiell erstmal versuche, oder jeder Mensch hat ja so innere Strategien, die er so dann durchläuft, ne, gerade auch in solchen Momenten. Aber wenn du dich jemandem anvertrauen kannst und das Gefühl hast, dieser Mensch geht mit dir diesen Weg ein Stück weit gemeinsam, A, fühlst du dich vermutlich dann auch zuversichtlicher, mutiger. Und B, kannst du eine Abkürzung nehmen, statt immer wieder so durch dieses Tal der Tränen nochmal zu laufen und nochmal zu laufen. Es gibt so viele Wege, die wir selber wählen, die uns einfach nur sabotieren. Ja.
Ja, definitiv. Also ich spreche da tatsächlich auch gerne von Abkürzungen, weil ich das genauso empfinde. Und gleichzeitig gibt es auch so eine, irgendwie so ein bisschen Beruhigung sozusagen dabei. Es gibt ein bisschen Sicherheit. Und wenn wir jetzt uns dein Buch anschauen, kam dann daraus die Idee auch zum Buch, weil du eben so viele Menschen in dieser Phase begleitest? Oder wie kamst du auf die Idee, dieses Buch zu schreiben?
Ja, ich liebe es schon immer, mit Worten zu berühren. Also ich finde, prinzipiell, wir wissen das, glaube ich, auch beide, ne, so dieses, wenn wir uns berührt fühlen, dann beginnt auch eine Veränderung. Und Worte sind ja das Kommunikationsmittel auch, um Herzen zu erreichen. Und mir war es immer wichtig, Menschen Mut zu machen. Also das ist irgendwie so eine innere Passion, die ich habe, Menschen daran zu erinnern, wo ihre Stärken liegen, wo ihre Kraft liegt und dass auch natürlich Dinge im Leben passieren können. Es passiert ja ständig irgendwas, was wir nicht kontrollieren können. Also unfassbar viel. Aber wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich wieder in meine Kraft finden? Das war so meine absolute Passion. Und ich hatte eine Literaturagentin ist auf mich aufmerksam geworden. Also ich bin ja seit 5 Jahren auf Social Media, auf Instagram, Facebook, poste jeden Tag Inhalte zu diesen Themen. Und die hatte sich so meine Inhalte durchgelesen, meine Beiträge durchgelesen und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Und mein Mann hatte mich auch schon immer angesprochen und hat gesagt, Kathleen, schreib ein Buch, schreib ein Buch. Und dann ist sie im Grunde so eine halboffene Tür eingelaufen. Und ich habe dann bloß zu ihr gesagt, Sabrina, ich finde das total schön, dass du das so siehst. Und irgendwie fühle ich das auch. Und wenn du einen Verlag findest, der Lust hat, mit mir daran zu arbeiten, dann mache ich das super gern. Ja. Weil auch ich habe manchmal so, weißt du, so Zweifel. Gibt es denn Menschen, die interessiert, was ich zu erzählen habe oder eben nicht? Also ich bin davor auch nicht beschützt und so, sondern auch das passiert bei mir. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, es gibt also es waren 2 Verlage, die Interesse hatten. Und damit war mir klar, dass das Buch wird geboren und das entsteht und jetzt ist das in der Welt, ja.
Toll. Ja, und es ist ja auch so lebensnah, also weil ich glaube, dass man durch sein ganzes Leben durchkommt, ohne mal in einer Krise oder herausfordernden Situation zu stecken, ist relativ unwahrscheinlich. Und ich habe damals auch so festgestellt, mein Umfeld, natürlich war das unterstützend. Und gleichzeitig konnten die das ja auch eben vor allen Dingen aus ihrer Brille betrachten. Und die haben natürlich auch ihre Themen und ihre Sachen, die sie beschäftigen. Und gerade wenn man in so einer tieferen Krise ist, das dauert einfach auch, bis man da durchgeht. Und da habe ich dann auch schon mal so aus meinem Umfeld gehört, so ja, du musst nach vorne gucken und ne, was dann halt so kommt. Und ich weiß, das ist alles lieb gemeint, hilft nur in dem Moment nicht weiter, weil letzten Endes ist das ja so überwältigend und gerade auch wenn man eben ein sehr feinfühliger Mensch ist, dass man sich dann auch noch, also so ging es mir damals auch, so Druck aussetzt, so nach dem Motto, okay, ich muss jetzt nach vorne schauen, ich muss das jetzt positiv sehen und warum bin ich noch nicht weiter? Und dann gerät man ja ganz schnell in so eine Spirale rein und die nicht hilfreich ist und einfach nur anstrengend ist. Und von daher finde ich das so toll, wenn man dann ein Buch hat, wie jetzt dein Buch, womit man wirklich dann arbeiten kann. Und ich weiß, du steigst ja in dem Buch auch ein mit dem Thema Krise. Was ist überhaupt eine Krise, beziehungsweise was ist so herausfordernd an der Krise? Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, was aus deiner Sicht eben eine Krise so, ja, herausfordernd macht.
Ja, super gern. Also vielleicht erstmal, was ist eigentlich eine Krise? Ich finde das so schön, ne, mal zu schauen. Also es gibt immer so verschiedene Perspektiven, aus denen wir auf so etwas schauen können, wenn uns sowas passiert. Und wenn wir so ins Altgriechische gucken und einfach mal das Wort Krise uns anschauen, dann heißt das Krisis und es kann eben auch Wendepunkt bedeuten. Also es verändert sich einfach etwas im Leben. Und das sagt eigentlich auch schon, warum es so schwer ist. Wir sind im Grunde alle so Gewohnheitstierchen, ja. Wir wollen in unseren gewohnten Abläufen bleiben. Alles das, was uns Sicherheit gibt, gibt uns auch gleichzeitig Halt, hält uns aber auch gleichzeitig ein Stück weit wie gefangen, kann ich auch mal so sagen. Aber wenn die Menschen eine Wahl haben, dann wählen sie oft das Bekannte und nicht das Unbekannte. Und eine Krise, die reißt uns komplett aus dem Gewohnten raus. Dann kommt noch das dazu, was du gerade so schön geschildert hast. Menschen, die uns nahestehen, die eigentlich auch wollen, dass es uns gut geht, die mit uns mitleiden, die ertragen das dann aber irgendwann vielleicht auch nicht mehr, das zu sehen. Also selbst für Angehörige ist das schwer mitzubekommen. Und hier entsteht dann irgendwann das Gefühl, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Ich muss jetzt wieder funktionieren. Es muss jetzt alles wieder gut sein. Ich darf gar nicht so trauern oder was auch immer. Und dann wird auch ganz viel so weggedrückt. Das macht so eine Krise auch so ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig gibt es viele Menschen, die mit mir arbeiten, die sagen, ich will das aber so nicht. Ja, also sie stellen sich auch dem nicht, was da gerade passiert ist. Die stehen immer noch gefühlt unter Schock. Und ich habe mich mal eine Zeit lang intensiv mit dem Thema Veränderung beschäftigt, habe auch in meinem Buch diese Kübler-Ross-Veränderungskurve mit drin. Die finde ich so wichtig, um einfach zu erkennen, eine Veränderung passiert nicht einfach nach einem kompletten Schema, sondern wir durchlaufen auch immer wieder durch bestimmte Auslöser von außen zum Beispiel auch, durchlaufen wir nochmal so emotionale Schleifen, die wir schon gedacht haben, hinter uns zu haben. Ja, da reichen kleine Dinge. Du hörst den Namen nochmal von jemand ganz Besonderem oder du bekommst mit, dass sich da was verändert hat. Es kommt ein Foto oder irgendetwas und du fühlst dich sofort wieder in diesem Loch, obwohl du gedacht hast, du hast es schon hinter dir. Ich habe eine Frau begleitet aus, die hatte eine ganz schwere Scheidung. Und die hatte auch immer zwischendurch gedacht, mit Kathleen, jetzt bin ich doch eigentlich schon so weit. Warum bringt mich das jetzt so runter? Warum weine ich jetzt die ganze Zeit? Naja, und da war aber kurz davor langsam so der Jahrestag rangerückt. Ja, und das sind so Dinge, die, wir sind da so selten gnädig mit uns. Wir sind, glaube ich, am meisten die, die den größten Druck noch ausüben, weil wir glauben, wir müssen jetzt irgendwie wieder so weitermachen wie vorher. Das ist, glaube ich, auch das Schwere an so einer Krise.
Ja, und wir lernen es ja auch nicht, ne? Also manchmal denke ich, also ich denke, das bei vielen Themen wirklich so, warum lernt man das nicht in der Schule? Also was so eine Krise mit einem machen kann. Und du sprachst gerade schon diese Veränderungskurve an, und die habe ich dann damals in der Coaching-Ausbildung tatsächlich kennengelernt. Und ich gebe die immer gerne in meinen Coachings weiter, weil das ist ja immer so ein Aha-Erlebnis. Also einerseits wird es normalisiert, dass das okay ist, dass es sich so anfühlt, wie es sich anfühlt. Also normalisiert meine ich in dem Sinne, dass man jetzt nicht denkt, irgendwie ist was falsch mit einem, sondern das ist normal, dass eine Krise einen richtig durchrüttelt, dass es verschiedene Phasen dann einfach gibt. Und gleichzeitig, wie du auch sagst, das ist kein linearer Prozess. Man läuft dann sozusagen diese Veränderungskurve durch, sondern das geht manchmal vor, zurück. Und das ist manchmal ja auch wirklich tagesabhängig. Und ich kann von mir aus auch sagen, so als sehr wahrnehmungsstarker Mensch, ich konnte dann Parfüm nicht mehr riechen in dieser Zeit, weil es gab ein Parfüm, das mich dann an eine Person erinnert hat. Und jedes Mal, wenn ich das gerochen habe, dann kam das alles wieder hoch. Und mir wurde richtig schlecht davon. Und ich hatte vorher immer 5 Parfümflakons bei mir stehen, weil ich liebte eigentlich so Düfte. Ich konnte kein Parfüm mehr ertragen. Das war alles zu viel. Also mein Nervensystem war wirklich, glaube ich, im absoluten Ausnahmezustand. Letzten Endes ist es ja auch wirklich, ja, teilweise, dass man in so einem Überlebensmodus oder Lebensgefahrmodus dann ist. Und genau, das macht Krisen einfach wahnsinnig herausfordernd. wie du auch sagst. Ja.
Also mir ging das damals zum Beispiel so, als ich auch so einen extremen Liebeskummer durchgemacht habe, also so wirklich so einen, wo ich gedacht habe, das passiert mir nicht nochmal. Und den hatte ich so mit 40. Ich konnte mir eine bestimmte Playlist nicht mehr anhören, ohne unfassbar zu weinen. Also das war richtig, richtig schwer für mich, weil ich die immer gehört habe, wenn ich zu diesem Mann gefahren bin. Ich bin mal viele Stunden hingefahren und diese Playlist, die war immer verbunden mit Sehnsucht, mit Vorfreude und so weiter, mit Nähe. Und so diese Lieder konnte ich mir erst wirklich, ich würde mal sagen, 2 oder 3 Jahre später erst wieder anhören, ohne das so direkt miteinander zu verknüpfen, weil das sind halt auch auditive Anker, ne? Wir verankern etwas mit jemandem oder mit einem Ereignis und so. Und ja, aber ich glaube auch dann, sich innerlich zu sagen, es ist okay. Es ist nicht schlimm, dass ich das jetzt gerade nicht kann, sondern einfach nur wahrzunehmen, tut mir gerade nicht gut, dann lasse ich es eben, ne?
Ja, genau. Dieses, wie gehe ich dann damit um? Und da hilft, finde ich, dein Buch auch so weiter, weil es halt eben dieses Wissen gibt. Und vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen einsteigen. Dein Buch, ich habe mir so ein paar Fragen auch hier notiert. Du hast ja dein Buch in so 3 Phasen unterteilt. Hinfallen, aufstehen, strahlen. Und wir können uns ja mal jede Phase so ein bisschen anschauen, weil dann können unsere lieben Hörerinnen und Hörer auch hoffentlich viel mitnehmen für ihr eigenes Leben an Wissen, an Übungen etc. Lass uns mal mit der ersten Phase beginnen, mit dem Hinfallen. Wie würdest du diese Phase denn beschreiben, so emotional und mental? Was zeichnet die aus?
Also für mich ist das der totale Kontrollverlust, ne? Also wenn du hinfällst, du verlierst die Kontrolle über dein komplettes Leben. Alles, was dir Sicherheit gegeben hat, alles, was dir, was dich vielleicht auch ausgemacht hat, was du glaubtest, was dich ausgemacht hat oder was in deinem Leben gesetzt ist, ist dann erstmal weg. Und in dem Fall ist es ganz oft auch so, dass wir gedanklich uns nur um ein großes Problem dann kreisen, ne? Und oft auch erstmal in so einer Art Schock stehen. Also wir verleugnen das auch noch. Also wir, ne, das ist so, es ist so ein Mix aus Verleugnung und Schock und eigentlich dann schon langsam erkennen, dass du da keine Kontrolle mehr drüber hast und dass es nur noch rapide bergab geht. Im Grunde erleben wir das ja auch. Also ich fand das für mich damals auch mal ganz interessant zu sehen, dass wir ja, wenn es uns gut geht, dann haben wir ein gewisses Verständnis von unserer Kompetenz, von dem, was uns ausmacht, was wir können, wer wir sind und so weiter. Und wenn wir richtig hinfallen, dann verlieren wir das komplett. Also wir haben plötzlich überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass wir was auf die Reihe kriegen, dass wir in irgendetwas besonders gut sind. Also wir sind wirklich nur noch, ja, eigentlich nur noch mit diesem einen Thema beschäftigt und haben auch nicht das Gefühl, damit klarzukommen.
Ja, das kann ich gut nachempfinden. Das ist ja auch so ein bisschen, also wie du sagst, einerseits dieser Schockzustand und man ist so wie so komplett verloren und fassungslos und das, was man bis jetzt glaubte, ist nicht mehr da. Also so diese Kohärenz, das ist einfach weg und damit fehlt ja auch jegliche Sicherheit und Orientierung und von daher kann ich das so gut nachempfinden, beziehungsweise habe es halt auch selbst erlebt, dass das wirklich wie so ein Ausnahmezustand ist. Und ich finde dieses Hinfallen, wenn man sich überlegt, ich hatte tatsächlich irgendwie vor 3 Jahren im Urlaub, bin ich so rückwärts gestürzt. Das war nämlich auch so ein Moment, manchmal erlebt man die dann ja auch wie so in Zeitlupe, wenn man so fällt, wirklich. Ja. Wo man wirklich diesen, ne, ich verliere die Kontrolle, die Orientierung und genauso fühlt es sich wirklich bei Krisen an.
Wir sind wie am Boden. Also es ist tatsächlich so. Wir sind am Boden und es ist leer. Es ist und die Kraft ist weg, die Richtung ist weg. Es ist erstmal alles weg. Ne? Also im Grunde, wenn du ein Wort oben hinschreiben kannst, dann ist das Ohnmacht. Ne? Also das ist das, was ich so mit Hinfallen erstmal verbinde. Weil das haben wir nicht gewählt. Also wenn wir selber hinfallen, dann ist es etwas, was uns völlig überrascht vermutlich und wir, dass diese Entscheidung oder diesen Weg haben wir nicht gewählt. Das ist passiert.
Ja, genau. Und so aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, für hochsensible Menschen ist das meistens halt immer noch mal extremer, weil unser Nervensystem halt dann stärker noch anspringt und schneller in diesen Ausnahmezustand kommt. Gleichzeitig haben wir oft dann auch wie so ein Autopilot. Also so habe ich diese Zeit auch damals erlebt. Ich habe funktioniert, aber irgendwie wie so abgespalten von mir. Ich habe mich da ganz oft nicht verbunden mit mir gefühlt. Und das ist dann einerseits hilfreich, weil man irgendwie weiter funktioniert und gleichzeitig ist es wahnsinnig kräftezehrend, beziehungsweise überhaupt dann wieder so in Kontakt mit sich zu kommen, ist auch wirklich herausfordernd.
Ja, das stimmt. Also es kann auch, diese Phase kann unfassbar lang sogar sein. Also ich kenne Menschen, die haben ein Familienmitglied verloren. Jemand, der zum Beispiel auch sein Kind verloren hat, das ist ja wirklich etwas, was, also ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Und diese Person hat tatsächlich ein Jahr so weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Also hat einfach weiter funktioniert, war weiter im Job und so weiter. Und dann, also manchmal braucht es wirklich auch Zeit, um erstmal zu verstehen, dass da was passiert ist. Weil wir drücken das im schlechtesten Fall weg, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Und aber es holt uns ein. Irgendwann.
Ja, es ist ja auch oft eine Schutzfunktion von unserem Körper, ne? Wenn wir das Gefühl haben, wir können damit gerade nicht klarkommen, dann hat der Körper ja diese Schutzfunktion, etwas wegzudrücken, wirklich. Und dann machen wir erstmal so weiter. Was findest du denn besonders wichtig in dieser Phase des Hinfallens?
Also für mich tatsächlich, gerade wenn du eben sagst, Schutzfunktion, ne, wenn wir uns das erlauben, auch mal diese anderen Gefühle zu spüren, beispielsweise. Also das ist etwas, ich bin da aber auch aufgrund meiner Ausbildung anders mit umgegangen, auch bei diesem wahnsinnigen Liebeskummer, den ich hatte. Ich wusste auch, dass ich hier zum Teil in meinem Unternehmen nicht gut funktionieren werde. Wenn ich gemerkt habe, dass es mir nicht mehr gut ging und das brauchte manchmal bloß ein Wort, dann bin ich auch wieder nach Hause gegangen. Also und habe mir dann die Zeit genommen. Also ich finde, das Wichtigste ist gerade in solchen Phasen wirklich mal hinzuspüren, was tut mir jetzt gerade gut und auch dieses Gefühl von Trauer, von Wut, alles was hochkommt, auch mal da sein zu lassen, sich selbst die Erlaubnis zu geben, dass jedes Gefühl auch seine Berechtigung hat und dass es okay ist. Ich schreibe in meinem Buch auch viel über Gefühle und die positiven Absichten dahinter, also damit die einfach auch so ein bisschen diesen Schrecken verlieren, weil jedes Gefühl, was wir haben, ist ja einfach wichtig und wertvoll. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht mit das Wichtigste, erstmal geduldig mit sich selbst zu sein, liebevoll zu sich selbst zu sein, den Druck rauszunehmen und ja, sich selbst die Zeit zu geben, erstmal zu verstehen, was da überhaupt passiert ist.
Ja. Das fand ich auch sehr wertvoll, dieser Abschnitt, wo du die Gefühle nochmal erklärt hast, weil das ist ja auch etwas, was wir nicht lernen. Ich habe es auch durch ich habe eine Inner Child und Emotion Coach Ausbildung und auch da haben wir uns intensiv mit Gefühlen beschäftigt, um überhaupt erstmal verstehen zu können, dass das eben auch Bedürfnisse sind, die dahinter stecken, beziehungsweise dass hinter diesen Bedürfnissen dann auch ich sag mal, Versorgungsmöglichkeiten, also Hebel liegen, was ich gerade brauche. Und deswegen finde ich das wahnsinnig hilfreich, mehr über Gefühle zu wissen und wie du auch sagst, den Raum wirklich zu schaffen. Und ich kann da auch aus meiner Erfahrung erzählen, ich hatte bei mir nach dieser Krise, ich glaube wirklich, ich weiß nicht, es war so eine Woche, nachdem da der Riesenknall war, fing meine Yogalehrerausbildung an. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt muss ich diese Yogalehrerausbildung machen. Das war aber dann total gut, weil Yoga hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und ich weiß noch, wir mussten immer zwischen den verschiedenen Terminen, also es waren immer so Wochenenden, wo wir die Ausbildung hatten, mussten wir immer 3 Übungen jeden Tag bis dahin machen, sodass man dann so 40 Tage lang 3 Übungen jeden Tag gemacht hat und dann mussten wir aufschreiben, wie wirkt sich das in mir aus. Und das war immer meine Zeit, wo ich auch, das habe ich dann immer morgens gemacht vor der Arbeit, wo ich wirklich Raum auch für meine Gefühle zulassen konnte und da wirklich Trauer rausgelassen habe, Wut rausgelassen habe, Tränen durften fließen und das tat einfach so gut. Und dann war die Arbeit so ein bisschen Ablenkung für mich. Und wenn ich dann wieder zu Hause war abends, je nachdem, wie es mir dann ging, habe ich mir dann auch noch mal Raum genommen, so für meine Gefühle. Und das tat wirklich gut. Und da auch nicht Angst vorzuhaben, vor diesen Gefühlen, auch wenn Tränen fließen, das geht wieder vorbei. Ich glaube, du schreibst es ja auch, ne, dass die Gefühle kommen und gehen, und aber sie brauchen ihren Raum.
Ja, es ist wirklich dieses, sich die Erlaubnis mal zu geben, dass dieses Gefühl einfach mal da sein darf. Also wir haben ja ganz oft so dieses, wir drücken es irgendwie weg, weil wir es nicht wollen. Ja, ich verstehe das auch, das passt auch nicht in jeder Situation. Aber gerade wenn es eine Krise passiert, dann ist es dieses ständige Unterdrücken, vielleicht auch Ablenken, irgendwas anderes, sich noch mehr zuzumuten und so weiter. Das tut uns in der Form nicht gut. Das ist hat natürlich auch, es gibt immer für alles, was wir tun oder nicht tun, immer eine positive Absicht für uns selbst. Aber sich dieses Gefühl von innen mal zu erlauben, mal hinzuspüren, was will es mir denn eigentlich sagen? Ja? Und ich weiß auch, also ich meine, du sprichst ja auch viel von Tränen und so. Ich weiß selber, wenn ich weine, ich bin danach so unfassbar erschöpft. Ne? Also ich bin richtig müde. Ich bin dann auch bereit fürs Bett und möchte mich einfach hinlegen. Und dann liege ich mich wirklich hin wie so ein Embryo und kuschel mich ein. Und das ist dann auch bei mir das Bett, einfach mal so dieser Raum, um mich zurückzuziehen und so. Aber da bin ich dann auch fein mit mir. Also einfach mal mit sich selbst auch fein zu sein und sich diesen Raum zu geben. Sagst es ja auch so schön, gib dir diesen Raum, gestatte dir das, dass du auch mal verletzlich bist und dass du da vielleicht auch einfach mal ein paar Tage brauchst, um das zu verkraften. Also, weil wenn wir uns das mal anschauen, oftmals sind es ja die Dinge, die uns da passieren. Wir verlieren ja da etwas, was uns so unfassbar wichtig war im ersten Moment. Ne? Und dann zu erwarten, dass wir das einfach abschütteln und weitermachen wie bisher, das ist ja utopisch.
Ja, genau.
Ja,
und wir haben ja jetzt viel so über Liebesbeziehungen gesprochen, aber du hast in deinem Buch auch andere Beispiele. Also es kann ja auch zum Beispiel der Jobverlust sein. Ne?
Alles,
Oder
genau.
Eben einen Menschen, den man ganz verliert, weil er verstirbt. Also das können ja ganz unterschiedliche Situationen sein. Und da alles darf sein, finde ich. Alle Emotionen dürfen sein. Wir werden ja so oft dahin erzogen nach dem Motto, naja, ne, das nimmt uns mal nicht so persönlich oder schau nach vorne. Und so schlimm ist es jetzt aber doch auch nicht. Nee, wenn das Gefühl da ist, dann darf das auch erstmal Raum haben. Und da gibt es kein richtig und kein falsch.
Ja, ich habe im Buch auch zum Beispiel eine Methode geteilt, die mir total geholfen hat für die kleineren und großen Probleme. Ja, das ist die Sedona-Methode. Und die, finde ich, ist nochmal sehr, sehr wertvoll, um das Gefühl nicht nur wahrzunehmen, sondern um es dann auch gehen zu lassen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Und da haben wir, als ich die Methode das erste Mal so gelernt habe und auch von der gehört habe, da hat uns unser Dozent im Grunde auch erklärt, dass das so ein bisschen ist wie im Restaurant, wenn du so die Teller so gestapelt siehst, ja, also so einen großen Stapel Teller. Und wenn du an den Gefühlen arbeitest, vielleicht auch an bestimmten Situationen, dass du nicht davon ausgehst, dass plötzlich alle Teller weg sind, sondern dass jedes Gefühl oder immer das so für einen Teller steht. Und du, wenn du das für dich mal so nutzt und wirklich mal dir die innere Erlaubnis gibst und das mal nachspürst und dann loslässt, dann hast du da vielleicht von diesem Stapel ein, zwei Teller genommen, aber das Thema ist trotzdem ja immer noch irgendwie da und wird vielleicht durch andere Sachen nochmal ausgelöst. Aber du arbeitest aktiv daran und drückst es nicht weg.
Ja. Die fand ich auch toll. Das waren ja so sehr, so ganz feine Fragen, wo man sich nochmal selbst reflektieren kann, zum Gefühl hingehend. Das fand ich auch wahnsinnig wertvoll in dem Buch. Also fand ich sehr schön. Ja.
Ich finde halt auch diese, ne, so einmal, das geht ja einmal um dieses, sich selbst das zu erlauben. Das ist also, was fühle ich eigentlich gerade? Und oft fühlen wir ja so ein Cocktail aus, ne, aus verschiedenen Dingen. Dann, ob ich mir mal die Erlaubnis geben darf. Ja, kann ich mir jetzt gerade die Erlaubnis geben? Da haben wir jetzt auch ganz viel schon zu gesagt. Dann dieses, wenn ich könnte, würde ich das Gefühl loslassen? Das ist die erste innere Frage, ob ich bereit bin, das auch mal wieder abzugeben. Und dann im Grunde, wenn ich loslassen könnte, wann wäre der richtige Zeitpunkt? Ja? Und manche Dinge brauchen ein bisschen und bei manchen sagt man sich dann innerlich, oh, jetzt wäre gut. Ja, und das ist aber etwas, was du nicht so runterratterst, sondern wo du wirklich so auch ins Gefühl gehst, das ist wie so eine innere Meditation so ein bisschen. Aber es ist gleich wahnsinnig befreiend, weil wir nicht uns die ganze Zeit damit beschäftigen, ich darf das nicht und sondern jetzt ist eigentlich ein guter Moment, das wieder loszulassen und dann gibt es so einen inneren Frieden in dem Moment. Und das ist echt schön. Ich nutze das super gern auch für verdeckte Arbeit. Also wenn ich, selbst wenn ich mal irgendwo bin, nutze ich das super gern und niemand kriegt mit, dass ich mich da gerade mit beschäftige. Das ist ganz cool.
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also schon beim Lesen habe ich gedacht, habe ich es mal mit so einem aktuellen Thema von mir durchgemacht. Dachte so, ach schön, ja, eigentlich könntest du es dann jetzt auch loslassen. So, ne? Also das fand ich total schön. Also ein ganz produktives Arbeiten auch damit. Ja. Okay, dann lass uns doch mal in die nächste Phase reingehen, in die Phase Aufstehen. Wie merkt man, dass man jetzt bereit ist, langsam aufzustehen? Was passiert da?
Ja, eine gute Frage. Also aus meiner Sicht so ein bisschen, wenn die Akzeptanz langsam beginnt, ne? Also dieses zu verstehen, da ist was passiert. Ich drück's also nicht mehr weg. Ich verstehe, da ist was passiert und ich bin bereit, mich dem Stück weit zu stellen. Dann habe ich das Gefühl, dass es so in die Aufstehphase geht. Also auch wenn ich erste Schritte für mich unternehme, mich so ein bisschen ausprobiere, was passt jetzt zu mir, was könnte ich jetzt machen aktiv. Ich habe bei mir im Buch so diesen Bereich, die Einfluss, also im Grunde habe ich das auch so das Inselmodell genannt. Und für mich geht es um die Einflussfaktoren, die wir haben im Leben. Also ganz oft erlebe ich das auch, wenn ich mit Menschen arbeite, dass sie sehr, sehr viel bei anderen sind. Bei dem, was andere Menschen tun oder eben nicht tun und was sie sich eigentlich von diesen Menschen wünschen. Und dann bleiben wir so in diesem Ohnmachtsgefühl, wenn das so ist. Und ich möchte eher so ermuntern, mal zu gucken, was ist denn in deinem Einflussbereich? Was kannst du aktiv unternehmen, damit es dir auch wieder besser geht? Also, dass du nicht darauf wartest, dass andere Menschen dein Leben verändern. Und im besten Fall passiert ein Wunder und das ist genauso toll, wie du es wünschst, sondern dass du das wirklich aktiv in die eigenen Hände nimmst und mal guckst, was ist in deinem Einflussbereich? Was kannst du jetzt aktiv für Schritte unternehmen? Ja, damit du einfach wieder stabiler wirst, den Halt findest und auch wieder so ein bisschen mehr in deine eigene Kraft zurückfindest. Das ist so, ja. Und auch hier sind Rückschläge normal, ne? Das sage ich mal dazu. Gerade wenn wir etwas ausprobieren, gibt es oft natürlich auch Dinge, die nicht so funktionieren oder eben, wie wir es vorhin schon hatten, so Auslöser, die uns nochmal an vermeintliche Dinge erinnern. Aber gleichzeitig sind wir schon ein Stück weit aus diesem Tal der Tränen raus und wir fallen nicht nochmal ganz so tief. Also das passiert normalerweise dann nicht.
Ja, ist das dann auch so eine Phase, wo ich mich auch selber nochmal finde?
Oh ja.
Im Sinne von, genau, einerseits, was kann ich beeinflussen? Also was ist mein Wirkungsbereich? Da fand ich das auch super mit diesem Inselmodell, beziehungsweise vielleicht magst du das nochmal erklären, dieses 90-10-Modell, das fand ich auch super. Vielleicht kannst du
das
dazu nochmal was sagen. Ja, mega.
Ja, also ich habe das mal kombiniert. Und zwar das Inselmodell ist ja einmal das, was uns daran erinnert, was liegt eigentlich so in unserem Einflussbereich. Ich habe das versucht, so ein bisschen mit einer Metapher zu verbinden, mit einer Insel, dass wenn wir uns halt selbst betrachten und eben mit nackten Füßen so im Boden stehen, dann ist das, was wir mit unseren Füßen berühren, auch das, was wir ganz aktiv gestalten können. Ne? Das heißt, das sind Schritte, die wir aktiv tun können, die unabhängig von anderen Menschen sind, sondern wirklich von unterschiedlichsten Bereichen her. Ich mache gleich mal ein Beispiel dazu. Dann gibt es ja auf der Insel gibt es so Dinge, die da wachsen, ja, so wie Palmen und Blumen und irgendwelche Sträucher und so. Sind so Dinge, so wie soziale Beziehungen, die wir pflegen oder vielleicht auch der Job und so weiter. Alles das, worum wir uns aktiv kümmern können, aber wo wir keinen hundertprozentigen Einfluss mehr haben. Ja? Dann gibt es so das Meer um die Insel herum. Da wird unser Einflussbereich eigentlich schon fast kaum greifbar. Und ganz hinten am Horizont, da sind so Dinge, die können wir eigentlich gar nicht beeinflussen. Und ich mache mal ein Beispiel. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand das Herz gebrochen hat, beispielsweise, dann kann ich eben, mein aktiver Weg könnte eben sein, ich suche mir eine Wohnung woanders oder ich buche mir eine Reise für mich oder ich mache eine Yoga-Ausbildung oder was auch immer ich tue. Das ist aber etwas, was ich ganz aktiv für mich mache. Du hast es gerade auch so schön gesagt, mehr bei sich selbst ankommen, vielleicht auch wirklich mal wieder hinspüren, wer möchte ich denn sein? Ne? Also das kommt dann aber auch noch mal so ein bisschen mehr im Strahlenbereich raus. Aber dass ich mal wieder ein bisschen mehr zu meinen Wurzeln zurückfinde und alles unternehme, was mir aktiv gut tut. Nehme ich mir eine Auszeit am Tag und nehme mir Zeit für einen Spaziergang oder mache ich es nicht? Suche ich mir Unterstützung im Coaching zum Beispiel oder mache ich es nicht? Alles das sind alles so Dinge, die ich aktiv tun kann, die jetzt nicht zwangsläufig von meinem Umfeld beeinflusst werden. Ja, dann gibt es das Umfeld, ich habe vielleicht Kinder, also gerade im Bereich Trennung und Scheidung und so höre ich das ganz oft. Da kann man natürlich auch versuchen, das Ganze so gut wie möglich. Man kann die beste Mutter versuchen zu sein oder beste Vater oder was auch immer. Aber ob das alles dann so auch funktioniert, wie man sich das vorstellt, ob das Kind jetzt Schaden nimmt durch die Trennung als Beispiel oder nicht, das können wir zum Teil nicht hundertprozentig beeinflussen. Wir können nur das beeinflussen, was wir aktiv tun können. Wir können dem Kind so viel geben, wie eben möglich, aber wie andere Menschen mit dem Kind zum Beispiel umgehen, wie es auch vielleicht in der Schule läuft und so, das sind alles Dinge, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ganz oft wünschen wir uns aber darauf Einfluss zu haben, weil wir hier keine Kontrolle haben und wir spüren so richtig, dass das fehlt uns. Ich erlebe das oft, dass mir dann Menschen sagen, ja, jetzt hat er sich getrennt und hat jetzt eine neue als Beispiel und hat gar keine Zeit mehr für unser gemeinsames Kind. So, das tut natürlich als Mutter weh und vielleicht ist es auch mal andersrum, dann tut es auch als Vater weh. Aber das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können, ist, wie nutze ich die Zeit mit meinem Kind zum Beispiel, diese gemeinsame Zeit, die ich habe. Und da haben wir dann eben auch dran gearbeitet, dass ich halt auch aufgezeigt habe, guck mal, du kannst dich jetzt darüber ärgern, dass dein Kind jetzt bei dir ist, dass er das Kind jetzt gerade nicht sehen will. Das kannst du alles tun, aber das tut gerade nichts für dich. Du kannst gleichzeitig aber auch gucken, vielleicht ist es gerade schön, ihr habt jetzt eure gemeinsame Zeit und ihr könnt jetzt was Gemeinsames unternehmen. Das ist jetzt eure Zeit. Das kannst du aktiv gestalten. Ja? Wie das Kind dann wieder damit umgeht, das kannst du auch nicht hundertprozentig beeinflussen. Du kannst immer nur erstmal so geben. Und dann geht es halt weiter, so wenn wir jetzt Richtung Meer schauen. Es kann immer passieren, ne, dass wir, dass selbst wenn wir als Beispiel mal so Jobthema nehmen, wenn wir uns im Job extrem Mühe geben und wirklich fantastisch performen, aber das Unternehmen geht irgendwann bankrott. Ne, das kann keiner beeinflussen. Ja. Oder wir leben in einer total schönen Mietwohnung und der Eigentümer verkauft die Wohnung und klagt auf, der Käufer klagt dich raus, weil er die Wohnung selber bewohnen möchte. Das gibt es auch, habe ich letztens erst eine Kundin gehabt, die mir genau das so geschildert hat. Die hat das im Buch gelesen, hat gesagt, Kathleen, das gibt's gar nicht. Mir ist das jetzt vor einer Woche passiert. Ja? So, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir können das nicht beeinflussen. Wir können unsere Miete zahlen, wir können der netteste Nachbar der Welt sein und die Pakete annehmen, aber wir können auf solche Dinge eben keinen Einfluss nehmen. Und das, was am Horizont ist, ist ganz oft so auch das politische Geschehen, auch beispielsweise im Ausland oder eben Kriege und so weiter. Das ist das und erfahrungsgemäß, womit sich die meisten Menschen am meisten beschäftigen, ja, und was die meiste Kraft kostet, worauf sie aber am allerwenigsten Einfluss haben. Und ich kann noch ein anderes Beispiel geben, mal von einer Kundin, die, und gerade wenn du mit, ja, du arbeitest ja mit hochsensiblen Menschen, ich glaube, sie hätte da super bei dir auch mit reingepasst, die hatte so das Thema, dass sie mit Tierleid nicht klarkam. Oh ja. Also das fand die ganz schlimm und sie hat gesagt, sie kann sich das nicht angucken in den Nachrichten, auch so Massentierhaltung und alles. Also das hat die wirklich, also es war jetzt nicht nur so, dass sie jetzt gesagt hat, es macht mich traurig, sondern die hat das körperlich gespürt, die war dann richtig am Ende. Und dann haben wir halt geschaut, was kann sie aktiv tun? Und auch hier wieder dieser Inselboden, ne? Sie hat ja angefangen, sich vegan zu ernähren, weil sie dem quasi entgegenwirken wollte. Das ist schon mal der erste Schritt, den ich machen kann, wenn mich etwas stört. Was kann ich denn Gutes dazu beitragen, ja, dass das ganze Thema so ein bisschen nicht mehr ganz so schlimm ist. Also, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich tue da was. Und dann haben wir das Ganze ein bisschen erweitert und haben eben gesagt, okay, du machst das so schön für dich. Wie ist es, wenn du das für deine Freunde machst? Dann hat die so ihre Freunde mal eingeladen zu gemeinsamen Abendessen, hat ihnen gar nicht so richtig gesagt, es gibt jetzt veganes Essen.
Ja.
Weil Menschen, die so Fleisch essen, und ich zähle da tatsächlich auch mit rein, aber manche haben so das Gefühl, man nimmt ihnen was weg. Ne? Mhm. Das heißt also, die hat dann einfach so Freunde eingeladen, hat für die gekocht und hat am Ende erst aufgezeigt, dass das alles veganes Essen war. Und die waren alle total begeistert und haben dann eben auch angefangen, das so für sich in den Alltag mit zu übernehmen. Stück für Stück, jetzt nicht brachial, ne? Und gleichzeitig hat die dann eben auch angefangen, auf Social Media Rezepte zu posten und zu zeigen, wie kann ich so veganes Essen quasi leicht in den Alltag bringen. Also und so hat sie aus ihrer Botschaft, aus dem Einzelnen für sich etwas gemacht, was so eine Bewegung wurde. Mhm. Und damit leistet sie einen Beitrag. Und da hat sie eben das Gefühl, dass sie auch wieder in die eigene Macht kommt, also in diese Selbstermächtigung, statt sich anzugucken, was im Außen passiert, was sie nicht beeinflussen kann.
Ja, Ja, ein tolles Beispiel. Und genau, es zeigt einfach, was kann ich in meiner kleinen Welt wirklich tun? Also jetzt unabhängig genau von eigenen persönlichen Krisen kann man ja auch, wie du sagtest, ne, so die ja die Weltlage als kritisch sehen oder als Krise sehen. Und das, wie du sagst, das macht einen manchmal so ohnmächtig und einfach so fassungslos und hilflos. Und da immer wieder den Fokus zu drehen, okay, was kann ich denn in meiner eigenen Welt Gutes tun, auch für mich? Und wie du sagtest auch, so dieses, man spricht ja im Coaching da immer von ressourcenorientiert sozusagen zu schauen, was kann ich für mich Gutes tun in dieser herausfordernden Situation? Jetzt sehen wir mal wieder die eigene persönliche Krise, dass wir nicht von außen warten, dass sich Dinge ändern, sondern wirklich wir für uns beginnen zu gestalten. Und das ist ganz oft auch ein Thema für hochsensible Menschen, weil wir oft sehr, sehr angepasst sind und sehr viel im Außen gucken, wie es anderen geht, was denn richtig ist für andere und ob wir auch so sein müssen. Und da ist wirklich eine große Chance, auch in dieser Phase des Aufstehens, sich auf sich selbst zu besinnen und zu gucken, was brauche ich gerade? Und damit es mir gut geht, damit es mir besser geht und was kann ich selber in meiner Welt gestalten?
Ja, das bringt dir automatisch auch ein ganz anderes Vertrauen wieder, ne? Also weil das, was dir weggenommen wurde durch dieses Hinfallen, das ist vorhin so schön bildlich beschrieben, ne? Mit dem auch nach hinten wegfallen, da verlieren wir so viel Vertrauen in dem Moment. Und wenn wir wieder aufstehen und eben unseren eigenen Einflussbereich erkennen, dann fangen wir tatsächlich an, auch wieder uns mehr zu vertrauen. Und du hattest davor noch gefragt, nach der 90-10-Methode fällt mir gerade ein. Mache ich kurz und knackig. Ja, wenn wir den Einflussbereich uns angeschaut haben, ne, so den Inselboden und die anderen Bereiche, und das geht schon mit der Vegetation los, also mit unseren sozialen Beziehungen und so weiter. Die 90-10-Methode besagt, konzentriere dich zu 90% auf das, was du direkt beeinflussen kannst. Also alles das, was auf deinem Inselboden ist, was du aktiv angehen kannst, was du aktiv bewegen kannst. Und 10% deiner weiteren Gedanken schenke deinem Umfeld, schenke den Dingen auf dem Meer oder am Horizont. Das heißt also, politische Lage, Krieg und tralala, alles, meine, das sind alles super wichtige Themen, aber wenn wir gerade in einer persönlichen Krise stecken, haben wir gerade nicht die Ressourcen, uns auch noch damit auseinanderzusetzen. Es tut nichts für uns. Und wir haben auch gerade, wenn wir in solch einer Situation sind, nicht die Kraft daran, irgendwas zu verändern.
Ja.
Und dementsprechend 90%, bitte richtet 90% der Gedanken auf das, was ihr aktiv angehen könnt, auch wenn es winzige kleine Minischritte sind, und 10% auf das, was ihr nicht wirklich beeinflussen könnt.
Ja, finde ich super hilfreich, weil es nochmal so plastisch ist und gerade feinfühlige, empathische Menschen, wir verlieren uns auch so oft in Gedanken und geraten so ins Grübeln oder ins Katastrophendenken und da nochmal wirklich immer wieder den Fokus zu setzen, okay, ich wollte ja 90%, ne, auf die Gedanken richten oder auf das richten, was ich ja gestalten kann. Was ist es denn dann jetzt? Was kann ich denn dann jetzt als kleinen ersten Schritt für mich machen? Und da möchte ich auch nochmal den Punkt betonen, Krisen sind ja auch wahnsinnig, ja, ich sag mal, sind wahnsinnige Energiefresser. Also die sind auch einfach anstrengend. Und als feinfühliger Mensch merken wir sowas sehr stark. Wir nehmen ja nicht nur im Außen stärker wahr, sondern auch im Innen. Also auch unsere eigenen Empfindungen nehmen wir stärker wahr. Wir schalten schneller in den Stressmodus. Und gerade da ist es dann auch wichtig, Entspannung mit einzubauen, Ruhe mit einzubauen, auch wirklich kleine machbare Schritte zu machen oder auch auf das eigene Tempo zu achten, dass das okay ist, wenn es länger dauert, wenn es noch etwas Zeit braucht. Manchmal ist das auch frustrierend, ich weiß, aber dass wir uns nicht noch mehr Druck machen in solchen Situationen. Und da als feinfühlige Menschen uns die Zeit geben, Entspannung schenken, Ruhe schenken, immer wieder gucken, wie viel tut mir gerade gut, wie viel ist auch zu viel, wie viel Me-Time ist wichtig, wie viel Kontakt ist wichtig, auch welche Personen tun mir dann gut in dieser Phase. Also das habe ich auch gemerkt, Wow, da habe ich, also gerade in dieser Phase habe ich gemerkt, wer eigentlich mir gut tut und wer entweder Energie frisst oder noch Zweifel sät, Unsicherheiten sät. Und habe dann da auch noch mal ganz klar geguckt, ne, mit wem möchte ich gerade Zeit verbringen, und wie viel. Und das ist eine spannende Phase, wo man sich sehr gut kennenlernen kann auch.
Ja, das ist ja nochmal so dieser Punkt, ne, wenn wir das Ganze wirklich mal als Wendepunkt betrachten. Das ist auch so ein Punkt wieder, ein Wendepunkt zu einem selbst zurück. Wir können ja auch mal ganz ehrlich mit uns selbst sein. Und oftmals erlebe ich das auch, wenn ich so eine Krise erlebe, dass ich dann so das Gefühl habe, ich habe eh gerade nichts zu verlieren. Ja, und kann wirklich mal bei mir ankommen und mich selber nochmal ganz neu kennenlernen und eben auch wirklich ehrlich sein. Ich nenne das manchmal auch radikale Ehrlichkeit, auch so wie du sagst, mit Menschen im Umfeld oder mit bestimmten Aufgaben. Und mir fällt es persönlich in Krisensituationen deutlich leichter, mich auch zu lösen. Also ich habe da, bin da dann ein bisschen, wie sagt man denn, also radikaler würde ich gar nicht sagen, sondern effizienter, ne? So effizienter dann auch im Loslassprozess und auch zu sagen, okay, nee, das will ich nicht mehr. Und also ich habe da so einen klareren, straighteren Blick, aber das ist eher so, wie ich es so durchmache. Und ich weiß immer nicht, wie es dann bei anderen auch ist, aber es ist auf jeden Fall eine Einladung, das eigene Leben noch mal ein bisschen zu sortieren, ne?
Sehr
Definitiv.
wahr. Ja, sehr, sehr wahr. Und ich glaube, damit kommen wir dann auch zur dritten Phase, zum Strahlen. Worum geht es da für dich?
Ja, das ist eigentlich somit der wichtigste Part und tatsächlich auch der größte Teil meines Buches. Weil oftmals bewegen sich die Bücher eher darum, okay, du hast ein Problem und jetzt geht's wieder. So, und mir geht's eigentlich nicht mehr nur um das, wie kann ich mein Leben wieder auf die Reihe kriegen, sondern wie kann ich mein Leben so ausrichten, dass ich wieder glücklich bin. Und strahlen bedeutet einfach wirklich von innen und von außen zu strahlen, also dieses Glück zu fühlen, obwohl mir etwas passiert ist, was mich quasi rausgebracht hat und ja, was mein Leben quasi komplett durchgeschüttelt hat. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Und hier verbinde ich im Grunde so Dinge, die wir ganz oft aus den Augen verlieren, wenn wir so im Alltagsmodus sind. Also wenn unser Leben irgendwie funktioniert, auch wenn wir nicht glücklich sind, ne, das ist ja auch so ein bisschen, unser Gehirn versucht uns ja da zu halten. Jetzt haben wir aber gerade diesen Wendepunkt und wir sind gerade dabei, unser Leben zu sortieren. Und dann sollten wir bestimmten Dingen mal wieder zuhören. Und das ist zum Beispiel einmal wieder unsere Träume, die wir haben oder hatten. Ja, unser Leben wir haben immer Träume und ganz oft passen die vielleicht nicht in unser Leben gerade rein, aber bei so einem Wendepunkt haben die vielleicht auch mal die Chance, gehört zu werden. Und genauso wie unsere Werte, ne, da wirklich mal hinzuschauen, was ist mir denn wichtig? Welche Werte möchte ich im Leben jetzt leben? Die sind ja auch so ein bisschen abhängig von meiner Lebenssituation jetzt. Werte verändern sich mit uns. Aber was ist mir jetzt gerade akut wichtig? Welche Lebensbereiche passen damit zu meinen Werten zusammen? Was kann ich da tun? Und eben gleichzeitig auch neue Lebensziele zu finden. Das heißt also, der Strahlenbereich ist aus meiner Sicht der dem neuen Lebensabschnitt dann wieder eine Richtung gibt und damit auch wieder eine neue Kraft gibt und Möglichkeiten, egal was man sich da fürs Leben dann wünscht, was da dann wieder kommen darf.
Ja, ich finde das auch so schön, dass du in diesem Kapitel oder in diesem Bereich eben unterstützt dabei zu strahlen, weil man könnte ja denken so, oh Gott, jetzt muss ich auch noch strahlen, so, ne? Und wie schaffe ich das denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt dahin? So, und du nimmst einen mit so vielen Übungen, Impulsen sozusagen an die Hand, damit man da hinkommt. So, das fand ich total schön. Also du sprichst dann ja auch über so den inneren Kritiker oder inneren Zweifler, welche Ängste kommen vielleicht, wie kannst du mit Ängsten umgehen, dann auch mit dem inneren Weisen oder dem Krafttier dann arbeiten. Was würdest du denn sagen aus den ganzen tollen Sachen, die du da vorstellst, was ist so dein Lieblingstool oder wo du sagst, das finde ich besonders wichtig?
Also was ich total liebe und das ist ja auch wirklich von einer Kundin, was mich immer wieder so berührt, ist zum Beispiel auch das Glückstagebuch. Ich liebe diesen Gedanken daran. Also Träumen einen Platz zu geben, sie mal so richtig auszumalen. Also sie hatte zum Beispiel mal so diesen Wunsch gehabt, mit Schildkröten zu tauchen. Also das war so ihr ganz großer Wunsch und sie hatte mal gesagt, das wird ja sowieso nichts, ne? Und dann hat sie es doch gemacht und sie hat dann so ein Glückstagebuch angefangen zu führen. Und ich finde das so schön, wenn wir unseren Träumen einen Platz geben, einen Namen geben, ein Gefühl geben und das dadurch für uns deutlich greifbarer machen. Und wenn ich so mit Menschen spreche, was sie sich so für ihr Leben so wünschen, dann kommen dann, wenn sie sich ein bisschen den Raum geben, ja, kommen da ganz tolle, tolle Dinge. Und ich finde so gerade so Träume, die wir so haben, die machen doch unser Leben erst so richtig bunt und farbig und aufregend und lebendig. Genau, das ist das, was ich liebe. Und bei dem inneren Weisen zum Beispiel, das ist so für mich immer so sinnbildlich meine Omi. Ja, das ist auch etwas, was ich so liebe, dieses Gefühl von, da ist einfach so ein inneres Vertrauen da, ein ja, jemand oder ein inneres Wissen, dass ich sowieso alles kann und dass ich da auf mich vertrauen kann und einfach dieses Urvertrauen da sein darf. Das finde ich auch total schön. So diese Führung, diese innere Führung finde ich auch sehr, sehr schön.
Ja, ich merke auch gerade, das berührt mich ganz doll. Ich habe auch so eine innere 80-jährige Lisa sozusagen, die mir auch tatsächlich in dieser Zeit sehr zur Seite gestanden hat. Und ich finde das so schön, was du auch sagst mit den, ja, mit den Träumen, die man hat, dass man denen Glück, den Raum gibt, und da mal hinzuschauen. Und das ist wirklich dann so diese Phase, wo man sich, und es war, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, wirklich nochmal fragt, was möchte ich mir eigentlich noch im Leben machen? Was wünsche ich mir eigentlich? Und dem mal Raum zu geben. Und meine Erfahrung ist da so, und das gebe ich auch immer gerne mit, behalte auch vielleicht diesen kleinen Traum erstmal nur für dich oder erzähle ihn nur kleinen ausgewählten Menschen, weil da zeigt sich dann wieder, dass es oft im Umfeld dann doch Menschen gibt, die halt mit einer ganz anderen Brille drauf schauen und so über diese kleine Pflanze deines Lebenstraums irgendwie drüber trampeln und ihre Meinung halt dazu sagen. Aber das ist ja nicht die Realität, das ist ja nur eine Meinung. Und also ich habe das in der Phase als sehr wertvoll erlebt, sich selber wirklich nochmal zu finden, sich zu fragen, was wünsche ich mir eigentlich jetzt vom Leben, wenn es jetzt so ist, wie es jetzt ist. Und nein, ich habe mir das so nicht vorgestellt, dass das so kommt. Aber wenn es jetzt so ist, was soll es denn dann jetzt sein, sozusagen? Was wünsche ich mir? Und ich habe damals in der Phase tatsächlich die Rise Up and Shine University von Laura Marlina Seiler gemacht und habe auf mein Vision Board gesetzt. Ich war dann fertig mit meiner Yogalehrerausbildung oder in der zweiten drin. Ich möchte gerne mal auf Bali Yoga unterrichten. Und das habe ich auf mein Vision Board gesetzt und habe das dann auch mal angeguckt. Und bin dann tatsächlich dafür auch losgegangen. Und das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Und ich bin dann eben für diesen Traum auch losgegangen. Das hat mich gerade daran erinnert, mit den Schildkröten schwimmen. Deswegen, das ist eine wunderbar wertvolle, ja, manchmal immer noch anstrengende Phase nach einer Krise. Aber wir haben da wirklich die Chance, nochmal hinzugucken, was wünsche ich mir vom Leben? Und was brauche ich auch? Was ist mir auch wichtig? Wie du sagtest, Werte.
Ja.
Und da auch nochmal der Hinweis, gerade für hochsensible Menschen, wir sind oft sehr angepasst. Wir wissen manchmal gar nicht, was tut uns eigentlich gut, was ist uns eigentlich wichtig. Und deswegen so, so wichtig für uns hochsensible Menschen, die Chance, die Mega-Einladung, uns endlich kennenzulernen, uns endlich so anzunehmen, wie wir sind und unser Leben zu gestalten. Das fand ich das Wertvollste wirklich an dieser Phase dann.
Ja, weißt du, es ist ja auch ganz oft so, dass wir das, was wir eigentlich mal erleben wollten, auch Träume, die großen Träume und so, wenn wir jünger sind, haben wir die noch. Wenn wir älter werden, dann beginnt irgendwie so das Funktionieren und oft erlauben wir uns das gar nicht so richtig. Und ich finde aber gerade das bringt uns ins Strahlen, wenn wir das Gefühl haben, wir können auch solche Dinge erleben, weil dafür, weißt du, dafür sind wir doch hier, auf dieser wundervollen Welt, dass wir uns Träume schenken können, dass wir diese Träume erleben und dass wir nicht einfach jeden einzelnen Tag abhaken. Das Leben ist manchmal so schnelllebig, ja,
ja.
Und wir wissen nicht, was kommt. Ne? Also ich habe mal von jemandem gehört, dass jedes Mal, wenn er morgens aufwacht, ist das für ihn wie so ein kleiner Geburtstag. Ne? Er ist gesund, er ist aufgewacht. Ja. Und wenn wir daraus einfach was Schönes machen und uns wirklich Träume kreieren, du hast ja vorhin so schön gesagt, ne, so dieses vielleicht auch einen Traum so erstmal unterm Radar laufen lassen, mit sich selbst ausmachen und so, finde ich total wichtig, gerade wenn wir das mit Menschen teilen, die das nicht so fühlen. Ich habe das zum Beispiel mit meinem Buch. Ich wollte unbedingt, also das war dann so ein Traum, der dann aufkam, als mein Buch im Grunde fertig geschrieben war und so, da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich wäre das so toll, wenn das ein Bestseller wird. Also irgendwie habe ich das so im Gefühl gehabt und ich habe mich dann getraut, das tatsächlich zu erzählen, dass ich möchte, dass dieses Buch, wenn ich das in der Hand habe, also alles das auch wieder hier mein Inselboden, ne, was konnte ich dafür tun, dass das ein Bestseller wird und habe das eben aber den richtigen Menschen erzählt. Also ich bin damit jetzt nicht zu meiner Familie gegangen, weil genau das wäre passiert, was du so erzählt hast, die hätten das nicht greifen können. Ja, oder hätten gesagt, naja, wir wünschen dir viel Glück, aber ne, so. Aber ich habe mich mit Menschen verbunden, die entweder ähnliche Träume haben oder die auch groß geträumt haben und die dann gesagt haben, ja Mensch, Kathleen, das ist dann total toll und ich liebe deine Energie, wenn du das erzählst und natürlich unterstütze ich dich dabei und das bauen wir mit ein und dann merkst du halt, dass du auch mit so einem Traum auch andere so ein bisschen positiv infizieren kannst.
Total.
Ja, und am Ende hat es tatsächlich auch geklappt. Also hier habe ich die Erfahrung gemacht, aber genau, ne, unter dem Punkt, mit wem teile ich es, dass dadurch nochmal so ein anderes Miteinander entstanden ist und auch ein gemeinsam an einem Strang ziehen und ein Traum groß werden lassen und so, ja.
Ja, super schön. Also und auch super wichtig, was du sagst, mit den richtigen Leuten das zu teilen.
Ja.
Die Leute, die da connecten können. Und ne, dann ist das toll. Dann beflügelt das total. Und
Absolut.
das habe ich damals auch dann gemerkt. Ich habe dann auch im Rahmen dieser Phase, da war ich vielleicht am Ende dieser Strahlenphase, habe ich dann mir überlegt, ich möchte gerne Coaching-Ausbildung machen. Und ich habe damals so gedacht, oh Gott, ne, so jetzt werden bestimmt, oh, mein Hund niest hier gerade.
Das, ich habe das nicht gerade. Ich musste meiner Kleinen hier schon die Wurzel wegnehmen, die Kauwurzel.
Ja, ist auch so süß. Ich sehe sie ja gerade hier auf dem Schirm.
Genau, alles gut hier?
Ja, ich glaube schon. Genau, also ich habe dann eben diesen Entschluss gefasst, diese Coaching-Ausbildung zu machen und habe dann hatte sofort gedacht, oh Gott, jetzt, ne, so klischeehafter denken bestimmt so ein paar Leute so, oh, jetzt hat sie erst Yoga-Lehrer und jetzt dann Coaching und so. Und ich habe es dann trotzdem gemacht und als ich dann da in dieser Coaching-Ausbildung war, da war so eine tolle Energie, weil natürlich alle, die da waren, total überzeugt davon sind, dass Coaching so viel bringt und es bringt auch so, so viel. Es ist so wertvoll. Und da merkt man dann diesen Unterschied, ne? Wenn du so entweder so ein bisschen kritisch angeguckt wirst, so als machst du noch eine Coaching-Ausbildung, oder du bist dann in einem Umfeld, wo jeder sagt, ja, Coaching ist so wertvoll. Ja, das kann dann wahnsinnig beflügeln wiederum und stärken.
Total. Ich habe da so ein ganz lustiges Beispiel. Heute lache ich da total drüber, als ich damals entschieden hatte, Mutmentorin zu werden. Ne? Also da war ich ja vollkommen am Anfang, vor über 5 Jahren. Und da war ich ja selber noch nicht so 100% überzeugt. Ich wusste noch gar nicht, wo geht mein Weg hin und was mache ich überhaupt. Da hatte ich auch noch nicht ein einziges Video gedreht oder so. Und da waren wir dann bei meinen Eltern und haben das so im Urlaub das erste Mal so am Tisch gesagt. Ne? Habe ich gesagt, ja, und ich nenne mich da Mutmentorin. Und meine Mutti guckte mich dann so an und sagte, naja, aber das klingt schon ein bisschen blöd, ne?
Oh mein Gott.
Oh, so, mein. Ne? Weil super hochgestapelt. Und ja, ich damals, da ich ja selber noch nicht so richtig wusste, wo geht's hin, war ich dann total so voll unglücklich. Und heute ist es so, dass sie mir dann sagt, ja, und meine Friseurin, die folgt dir ja. Und ihre Tochter hat jetzt ein Buch bestellt. Also es ist jetzt einfach so ein anderes Feeling. Aber es ist eben wirklich die Frage, mit wem tauschst du dich darüber aus? Und du konfrontierst ja ganz oft auch mit deinen Träumen, mit deinen Visionen andere Menschen und zeigst ihnen so einen Spiegel auf und dann kommen da Ängste hoch oder so eigentlich Fragen, die sich innerlich bloß, wäre ich dazu bereit? Die meisten vermutlich nicht. Und das ist das, was sie dir dann zurückgeben. Aber gerade, und da gebe ich dir eben recht, wenn du so ein Wendepunkt im Leben bist und selber gerade dich wieder versuchst zu fangen und noch nicht so hundertprozentig bei dir bist, dann würde ich auch erstmal vieles bei dir belassen, dich sortieren, alles sammeln, ein Glückstagebuch führen. Ich finde das so schön, wenn das Ganze so ein bisschen visuell auch gestaltet ist, verbunden mit irgendwas. Also meine Kundin zum Beispiel hat dann auch das Foto mit diesen Schildkröten, wo sie getaucht hat, hatte sie so ein Polaroid eingeklebt. Und das finde ich
Schön.
total schön, dass sie sowas gemacht hat, ne? Und das sind so, das sind ja auch Erinnerungen, die wir dann halten. Und wir müssen das gar nicht immer mit jedem teilen oder jeden davon überzeugen, dass das ein toller Traum ist, sondern wenn etwas in uns so eine Sehnsucht hochkommt, dann ist das, dann hat es seine Berechtigung und jeder träumt von anderen Dingen, ja.
Ja, genau.
Der eine
Das macht
möchte
ja unsere
gerne,
Welt auch bunt, ne?
na klar, der eine möchte gerne aus dem Flugzeug springen und der nächste denkt sich, oh Gott, fliegen in den Urlaub ist schon eine Herausforderung, ne? Also jeder bei sich am besten, ja.
Ja, und vielleicht zum Abschluss, du hattest da auch eine Methode drin, das nennt sich die Entscheidungsampel. Das fand ich auch nochmal sehr hilfreich, weil gerade für hochsensible Menschen sind Entscheidungen oft herausfordernd aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, weil wir wie so einen 360-Grad-Blick haben um die Dinge. Das heißt, wir betrachten jede Perspektive mit. Das passiert einerseits automatisch, manchmal ist es aber auch so, wir wollen uns natürlich absichern, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Und vielleicht spüren wir auch noch nicht so gut, weil wir halt so viel im Außen sind, ist das jetzt wirklich mein Weg? Will ich das jetzt wirklich oder nicht? Oder was will ich denn eigentlich? Kannst du das nochmal kurz erklären, die Entscheidungsampel?
Ja, ich gehe ganz viel immer nach dem inneren Gefühl. Also wir haben ja immer, wenn wir einen Gedanken zulassen, haben wir mal erstmal ein Ursprungsgefühl, das erste Gefühl, was sich einstellt. Und wenn das wirklich sich richtig gut anfühlt, also wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist es, dann ist es im Grunde grün. Also da muss ich mir gar keine Gedanken machen, dann ist das genau die richtige Entscheidung für mich. Oftmals zeigen sich ja erst im Nachgang Zweifel und Ängste. Wenn ich mir da aber nicht so sicher bin oder wenn ich so das Gefühl habe, da gibt es, also wir nennen das ja auch so ein bisschen Öko-Check, da gibt es vielleicht auch so Einwände, das passt vielleicht noch nicht so richtig ins Leben, da muss vielleicht noch ein bisschen was anderes sortiert werden, dann kann man das auch so ein bisschen so in diesen orangenen Bereich reinpacken. Das heißt also, es ist noch kein Nein dagegen, es ist aber auch noch kein klares Ja dafür. Und dann gibt es so Dinge, die wir vielleicht auch von außen aufgedrückt bekommen, Entscheidungen, die vielleicht auch Erwartungen sind oder was auch immer, wo wir eigentlich einen inneren Widerstand spüren. Und da ist eigentlich klar, dass das definitiv auch ein Rot ist. Also wenn wir, also ich versuche das eher immer so, das ist ja so dieser Instinkt, den wir auch haben, nach dem ersten Impuls, der hochkommt, so ein bisschen zu bewerten. Ja, das heißt also, wenn ich diesen Gedanken zulasse, fühlt er sich gut an oder fühlt er sich eigentlich eher schlecht an? Und wenn er sich eben schlecht anfühlt, woran könnte das liegen, dass ich dann eben gucke, möchte ich das vielleicht doch, wenn ich ein paar andere Sachen sortiert habe? Oder würde ich das eigentlich eher nur machen, um jemandem einen Gefallen zu tun? Und gerade wenn ich jetzt eben an so einem Wendepunkt im Leben bin, und mein Leben neu ausrichten kann, dann ist vielleicht auch Zeit, ein paar Grenzen zu ziehen und bestimmte Dinge einfach abzulehnen, also klar Nein zu sagen. Ja,
Ja.
ich unterscheide da auch am liebsten immer nach zwei Grundgefühlen, Liebe und Angst. Also bei allem im Grunde. Und wenn ich an etwas denke und ich das Gefühl habe, es zieht mich dahin, es ist irgendwie, es ist, wir spüren das einfach, das ist ein gutes Gefühl, dann ist es oftmals die Liebe. Ob die Liebe zu jemand anderem, Liebe zu uns selbst, die Liebe zum Thema, das erfüllt uns. Und wenn aber ein anderes Gefühl sich einstellt, die Angst, dann ist es eigentlich eher ein Nein. Ja, manchmal ist es ein Vielleicht, aber im Grunde gibt es oftmals meistens eine Antwort. Und die
Ja.
meisten Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir aus Angst. Das ist der Murks dabei.
Ja, das ist sehr spannend. Also ich finde das immer ein ganz ja, vielschichtiges Thema für hochsensible Menschen, weil wir manchmal dann denken, also manchmal das nicht so gut unterscheiden können, ist das Bauchgefühl jetzt aus einer Angst heraus oder ist das Bauchgefühl aus, ja, wirklich, weil ich das möchte, gerade wenn wir vielleicht auch Dinge nicht machen wollen oder vermeiden wollen. Und ich gebe da immer gerne so die Übung mit, mit kleinen Dingen anzufangen. Also nicht gleich die große Entscheidung mit dem Bauchgefühl irgendwie lösen zu wollen, weil das ist auch immer ein bisschen geprägt, das Bauchgefühl von unseren Erfahrungen. Also mir persönlich hat das sehr geholfen, das gebe ich immer gerne weiter, ist zum Beispiel mit Essen anzufangen, im Sinne von, dass man den Körper mal fragt, was er essen möchte. Zum Beispiel, wenn man im Restaurant sitzt und man kann sich zwischen zwei Gerichten nicht entscheiden, dass man da mal schaut, was sagt denn mein Körper eigentlich dazu? Und da geht es jetzt nicht immer um die Wahl zwischen Pommes und Salat, ne? Also das ist nicht, sondern also ist es jetzt lieber, möchte ich lieber Pasta oder Pizza? Damit kann man anfangen und einfach mal gucken, was spüre ich denn in meinem Körper? Und dann merkt man mehr und mehr, was mein Gefühl, ob man jetzt von Intuition oder Bauchgefühl sprechen möchte, was mein Weg sein kann, was meine Entscheidung für mich ist.
Ich bin da total bei dir. Für mich, so in meinem Kopf, differenziere ich tatsächlich so ein bisschen Intuition und Bauchgefühl. Weil dieses Bauchgefühl ist ja tatsächlich aus Dingen auch entstanden, die uns schon passiert sind, Prägungen und so weiter. Oftmals ist es, also gerade wenn wir lernen, uns so ein bisschen mehr zuzuhören und ein bisschen mehr zu reflektieren, ist ja auch so ein Weg, ne? Dann gibt es eigentlich so einen ersten Gedanken, ne, wenn wir an etwas denken, gibt es immer so ein erstes Gefühl und dann gibt es so eine Kette, die danach beginnt. Also wie so Dominosteine. Und wenn wir in der Lage sind, dann zu erkennen, okay, was kommt denn danach? Nach diesem ersten Gefühl, nach diesem ersten gibt es dann quasi sowas wie, ja, das kann ich aber gar nicht, oder wenn ich das mache, dann muss das erst, und also, ne, so dieses sich da auch ein bisschen mehr zuhören vielleicht, was spricht denn vielleicht dafür oder dagegen und so, ne? Also so ein Grundgespür für sich selbst zu entwickeln, finde ich unfassbar wichtig. Und gerade eben auch, so wie du sagst, Menschen, die sehr, sehr viel fühlen, ne? Ein Gefühl geht ja immer erstmal einem Gedanken nach. Das heißt also auch die Gedanken dahinter zu verstehen. Was ist da gerade passiert? Was denke ich gerade? Welches Gefühl kommt und so? Und das ist so ein bisschen wie so Wellen sind. Das finde ich schon ganz spannend dann auch, ja.
Ja, das ist sehr spannend und sehr wertvoll. Also ich kann es nur empfehlen, da ja mehr einerseits den Körper wahrzunehmen, was sagt der, und wie du auch sagst, wirklich, ne, wenn ein Gefühl da ist, dass ich mich gerade ungut fühle, was habe ich denn gerade gedacht? Weil, wie du sagst, ne, meistens kommen die Gefühle wirklich aus Gedanken, und so können wir uns immer besser begleiten. Ich mag ja so gerne dieses Bild, dass wir uns selber auch begleiten und halten können, unterstützen können. Und dadurch entsteht so diese Selbstwirksamkeit und tatsächlich auch Selbstbewusstsein. Wir denken ja immer, Selbstbewusstsein bedeutet irgendwie immer laut sein, eine Meinung haben und, ne, ganz präsent raus damit irgendwie. Nee, Selbstbewusstsein heißt ja eigentlich, dass man sich seiner selbst bewusst ist. Und das heißt, dass du dich selber gut kennst und begleiten kannst. Und wenn du das kannst, dann kommt so ein Gefühl des Vertrauens. Und das ist eben dann das, was uns selbstbewusst fühlen lässt. Und das ist ein ganz schönes Gefühl, finde ich.
Total, total. Das ist auch, weißt du, das hast du gerade so schön gesagt, und das ist etwas, was auch aus uns herauskommt. Das braucht niemand anderen, ne? Also klar ist es total schön, wenn andere Menschen uns so mögen, wie wir sind. Aber wenn es so aus uns herauskommt, ist es das Erste, dass wir uns selbst annehmen und selbst mögen. Ich finde tatsächlich auch diesen Satz total gut. Ich mag mich. Ich habe mir den damals ganz oft gesagt, wenn ich so das Gefühl hatte, ich gehöre gerade nicht dazu oder so. Dass ich einfach erstmal bei mir anfange und mich selber einfach erstmal mag. Und dann kann ich auch anderen die Erlaubnis geben, mich zu mögen, aber ich darf erstmal bei mir beginnen. Ja, und deswegen finde ich das so schön, wie du das sagst.
Total schön, ja. Kathleen, ich könnte ewig noch mit dir weiterquatschen. Ich glaube.
Wir haben schon auf die Uhr geguckt. Krass.
Genau, wir sind schon ganz schön lang jetzt. Vielleicht magst du abschließend nochmal so. Vielleicht, weiß ich nicht, hast du einen Lieblingstipp oder einen Lieblingsimpuls, den du geben kannst, in Krisen für unsere Zuhörer? Genau, was möchtest du da vielleicht noch so mitgeben?
Oh, gleich ein Lieblingsimpuls in Krisen. Seid für euch da. Das ist, glaube ich, so das Schönste eigentlich. Liebe dich in Klammern trotzdem, ja. Also dieses sich bewusst zu machen, wenn etwas sich verändert, gibt es einfach auch einen gewissen Wachstumsschmerz. Es gibt auch so diesen Bereich der Verwirrung dann. Und Verwirrung heißt eigentlich erst, dass wir wieder wachsen und dass sich alles ein bisschen neu sortiert. Also Verwirrung ist an sich auch was Gutes. Ansonsten kann ich noch einen Lieblingstipp teilen, der auch mehr Selbstvertrauen gibt. Das sind so Mikroabenteuer machen. Du hast vorhin auch so schön von kleinen Schritten gesprochen, ja. Und ich liebe Mikroabenteuer. Also immer, wenn wir etwas tun, was wir normalerweise nicht tun. Und das kann was Kleines sein. Einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit wählen. Ist schon wie ein kleines Abenteuer manchmal, ja. Oder mal ohne Erwartung etwas zu erleben. Mal, keine Ahnung, Theaterbesuch oder was auch immer tun. Mal alleine einen Kaffee trinken gehen mit einem Buch in der Hand. Vielleicht auch mit meinem. Aber, einfach sich mal so zu erlauben, etwas zu erleben, ohne eine Bewertung im Vorfeld, wie es sein muss. Und einfach sich dabei mal zu erleben, wie finde ich das hier gerade? Gefällt mir das? Was mag ich daran? Was gefällt mir vielleicht gerade nicht? Aber es einfach mal auszuhalten. Und dadurch trainieren wir eine Sache und das ist Spontanität. Und du hast gefragt, was hilft denn in Krisensituationen? Das ist es genau, ne? Also Spontanität, dass wir in der Lage sind, auch spontan in Situationen klarzukommen, die wir gerade nicht kontrollieren können. Und dafür sind Mikroabenteuer aus meiner Sicht das Schönste. Und wenn ihr nicht allein seid, wenn ihr zum Beispiel eine beste Freundin habt, einen besten Freund oder vielleicht Partner, was auch immer, dann macht es total Sinn, so ein Mikroabenteuer gemeinsam zu erleben. Das heißt also, einer organisiert alles und der andere weiß nichts. Er weiß nicht, was passiert. Das ist noch viel, viel schöner. Hier gibt es natürlich auch Regeln, ne? Also gibt es so No-Gos, die würde ich dann vorher abklären. Also so ein gemeinsamer Fallschirmsprung sollte vorher abgeklärt werden. Also das ist auch für mich kein Mikroabenteuer mehr. Ne? Aber das nimmt den Druck des Erlebens und gibt einem aber auch gleichzeitig das Gefühl von Selbstvertrauen. Das ist echt was Schönes.
Toll. Das ist eine ganz tolle Idee. Und auch dieses alleine was zu machen, ohne Erwartung, ohne Druck, glaube ich, ist auch für hochsensible Menschen eine sehr gute Übung, um zu lernen, wahrzunehmen, wie geht's mir damit? Also, weil wir so viel im Außen sind. Genau. Und vor allen Dingen eben auch gar keinen Anspruch an sich zu haben, so muss es jetzt sein, so ist es richtig, sondern wirklich mal den Druck komplett rausnehmen und einfach nur beobachten. Das können wir nämlich auch gut. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Kathleen, wenn man jetzt dein Buch kaufen möchte, wo findet man das?
Also, wenn ihr jetzt den Podcast hört, ne, und ihr habt jetzt richtig Lust zu lesen, kann ich euch empfehlen, bestellt es bei Amazon, dann habt das vielleicht sogar noch am gleichen Tag oder am nächsten. Ansonsten kann man beim Buch überall bestellen. Es gibt es auch bei Thalia und bei Dussmann. Also im Grunde gibt es das überall. Ja, und ja, genau.
Sehr
Und
schön.
ansonsten kann man auch gerne bei mir einfach bei Instagram mal schauen unter Mutmentorin und mich anschreiben. Dann schicke ich natürlich auch gerne den Link nochmal mit raus. Das ist gar kein Problem.
Genau, auf jeden Fall auch folgen bei Instagram. Da gibt es ja auch immer ganz viele wunderbare Videos und ermutigende Worte von dir. Ich folge dir ja auch. Das
Dankeschön.
gucke ich mir auch immer sehr gerne an. Ganz, ganz
Sehr
lieben
schön.
Dank, Kathleen, dass du da warst und mit uns über Krisen gesprochen hast. Ich danke dir von Herzen. Es war ein wunderschönes Gespräch.
Ich danke dir, liebe Lisa. Schön, dass ich dabei sein durfte. Schön, dass ich zu dem tollen Thema Krisen. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mal zu Krisen spreche, aber auch die braucht es, um vielleicht Mut zu gewinnen. Genau. Also deswegen freue ich mich, dass ich hier heute hier sein durfte. Und ich hoffe, dass alle auch eine schöne Zeit hier mit uns hatten dann.
Ja, das hoffe ich auch, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet, du ganz viel mitnehmen konntest. Wie gesagt, ich kann das Buch von Herzen empfehlen. Ich hätte es mir damals sehr gewünscht in meiner Umbruchzeit, in der Neuorientierung. Von daher, schau mal, ob es dir, liebe Hörerin und dann Leserin, hoffentlich, genau, auch eine gute, gute Stütze ist. Dann lieben Dank, Kathleen, und lieben Dank an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für deine Zeit. Und wie gesagt, wir hoffen, du konntest viel mitnehmen. Schreib uns sehr gerne, wenn du noch Fragen hast. Du kannst auch Kathleen schreiben oder mir schreiben, wenn du dir Begleitung wünschst. Ich glaube, wir haben es mehrmals gesagt, es ist einfach einfacher und schneller, wenn du jemanden an deiner Seite hast. Und es fühlt sich auch einfach besser an. Ich habe mir damals tatsächlich auch noch Unterstützung geholt. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Pass gut auf dich auf und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald hier wieder hören. Alles Liebe, deine Lisa.